uns gemeinsam lesen. 2. Mose 6, Vers 28 bis Kapitel 7, Vers 13. Und es geschah an demselben Tag, an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete. Da sprach der Herr zu Mose: Ich bin der Herr. Rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage. Und Mose antwortete vor dem Herrn: Siehe, ich habe unbeschnittene Lippen. Wie sollte da der Pharao auf mich hören? Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Und Mose und Aaron handelten genau so, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genau so handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genau so, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seinen Knechten hin, und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen, und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich, und er hörte nicht auf sie, so wie es der Herr gesagt hatte. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bekennen, Herr, dass es uns oft schwerfällt, dein Wort zu verstehen und zu verinnerlichen. Herr, unser Geist ist willig, aber unser Fleisch ist schwach. Und Herr, wir lesen die Worte und wir verstehen sie oft nicht. Und so bitten wir, dass du heute Morgen durch deinen Geist, Herr, wirkst. Öffne unsere Ohren, öffne unseren Verstand, Herr, vor allem öffne unser Herz und pflanze diese Worte tief in unser Herz, dass wir werden wie der Mann, der über dein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht, und der daran Freude hat und der Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Herr, wir bitten, erbarme du dich in Jesu Namen. Amen. Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben: Gott verherrlicht sich. Da haben wir das alles verraten. Und ich denke, wir sollten den Abschnitt heute vor allem als eine Art Überschrift sehen oder Einleitung zu dem, was kommt. Heute sagt uns Gott eigentlich, was noch passieren wird. Heute ist der Text eigentlich noch relativ harmlos, wenn wir überlegen, was danach kommt. Danach kommt die bekannten Stellen, die 10 Plagen. Und wir alle kennen die 10 Plagen. Das sind die spannenden Geschichten, die wir den Kindern erzählen können, wie Gott Israel aus Ägypten befreit hat. Und was er alles getan hat in Ägypten. Und was Gott durch diese Plagen zeigt, ist eine Sache. Gott zeigt, wer die Macht hat. Gott zeigt, wer die Autorität hat. Gott zeigt, wer am Steuer sitzt. Er zeigt seine Herrlichkeit. Vielleicht erinnert ihr euch an das Anfang von Kapitel 6, wir haben es vor 2 Wochen betrachtet. Moses Aufgabe war, das Volk zu ermutigen. Und er sollte zum Volk dann sagen: Gott wird euch befreien und erlösen. Aber es ist alles schlimmer geworden. Sie mussten härter arbeiten, sie mussten mehr Ziegel brennen ohne Stroh, sie mussten in der Sonne arbeiten, der Pharao ist immer härter mit ihnen umgegangen. Doch Gott hatte versprochen: Ich werde euch befreien. Ich werde euch erlösen. Und heute sehen wir, wie Gott anfängt. Und als allererstes macht Gott eines deutlich vor dem Pharao und vor seinen Knechten, vor seinen Zauberern und vor seinen Weisen. Er macht deutlich, alles, was passiert, passiert aus einem Grund: dass Gott verherrlicht wird. Das ist das Ziel von allem. Wir dürfen es niemals vergessen. Ja, Gott erlöst sein Volk und Gott erbarmt sich über sein Volk und Gott zeigt Liebe für sein Volk. Aber er tut es als allererstes, damit er verherrlicht wird. Wir sehen es in diesem Abschnitt, wir sehen es im gesamten Abschnitt. Wir sehen, wie Mose anfängt zu zweifeln und Gott ihm zeigt, es geht aber nicht um dich, es geht um meine Herrlichkeit. Und wir sehen dieses Versprechen, was Gott Mose und dem Volk Israel gibt. Und am Ende sehen wir, wie Gott seine Macht beweist durch Mose und Aaron. Oder noch besser gesagt, eigentlich durch den Stab, den Aaron auf den Boden geschmissen hat, zeigt Gott seine Macht. Gott verherrlicht sich. Darum geht es heute, darum geht es in den nächsten Abschnitten. Paulus sagt uns im Epheserbrief, dass Gott alles wirkt, alles auf dieser Erde wirkt Gott nach seinem Willen zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott ist der souveräne Gott, der alles bestimmt, damit er gelobt und verherrlicht wird, damit er alle Ehre bekommt. Und heute sehen wir, wie das passiert, wenn er anfängt, sein Volk zu erlösen. Das Erste, was wir betrachten, ist das Erste, was uns in unserem Abschnitt begegnet, das ist Moses Zweifel. Und das ist etwas, womit wir uns identifizieren können, oder nicht? Wir sehen hier Mose, der diesen Auftrag hat. Und das ist nicht ein kleiner Auftrag, das ist eine große Aufgabe. Diese Aufgabe hat kein anderer Mensch in der Geschichte bekommen. Er sollte das Volk Israel vor dem Pharao befreien und zurück ins verheißene Land führen. Aber das Erste, was wir sehen, ist, Mose zweifelt. Und wir haben es gesehen, dass Mose schon mal gezweifelt hat, ob er der Richtige ist. Seht ihr in Kapitel 6, Vers 12, bevor wir ins Geschlechtsregister eingestiegen sind, hat Mose zu Gott gebeten und er hat gesagt, siehe, die Kinder Israels, hören nicht auf mich. Wie sollten denn der Pharao auf mich hören? Und dazu habe ich unbeschnittene Lippen. Mose hat gezweifelt. Mose ist nach Ägypten gekommen, er hat zum Pharao geredet, hat alles getan, was Gott gesagt hat. Und es ist schlimmer geworden. Und Mose fragt sich, bin ich der richtige Mann für diesen Job? Bin ich wirklich derjenige, der das ausführen soll, was Gott hier sagt? Und wieder lesen wir hier, und es geschah an demselben Tag, an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete, sprach der Herr zu Mose, ich bin der Herr, rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage. Wieder wird er zum Pharao geschickt. Und wieder fragt er sich, bin ich der richtige Mann? Bin ich derjenige, der das wirklich tun kann? Und jedes Mal sagt uns Mose, ich bin ein Mann mit unbeschnittenen Lippen. Ich habe unbeschnittene Lippen. Sehe, die Beschneidung im Alten Testament war ein äußeres Zeichen. Und diese Beschneidung hat gezeigt, dass die Leute, die beschnitten waren und die Familien der Beschnittenen, waren abgesondert für Gott. Seit der Reformation reden wir von dem Priestertum aller Heiligen. Aber wir finden das Prinzip schon im Alten Testament, dass Gott zu seinem Volk sagt, ihr seid mir ein heiliges Priestertum, abgesondert aus der Welt. Und die Beschneidung war das äußere Zeichen. Und wenn Mose jetzt hier sagt, ich bin ein Mann mit unbeschnittenen Lippen, sagt er, ich bin nicht der Mann, der für diesen Job eigentlich abgesondert ist. Du brauchst jemanden, der redekräftig ist, der gut reden kann. Und ich kann das nicht, Gott. Wir erinnern uns, als Gott zu ihm aus dem Dornbusch geredet hat, Mose zu ihm gesagt, ich bin kein guter Redner. Ich habe es nie gelernt und seit du mit mir geredet hast, hat sich nichts verändert. Ich bin ein Mann mit unbeschnittenen Lippen. Ich bin unfähig für diesen Job. Du musst jemand anders absondern. Mose zweifelt daran, dass er der richtige Mann ist für diese Aufgabe. Moses Zweifel ist nicht, dass Gott erretten kann. Moses Zweifel ist das, was ich mache, wirklich das, was ich machen soll. Doch Gott ermutigt ihn. Gott sagt ihm erneut, ich habe dich ausgewählt und ich werde dich nicht allein lassen. Schaut auf die Worte in Vers 7. Ich glaube, das sind die Worte, mit denen ich am meisten Zeit verbracht habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Gott sagt zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. sind interessante Worte. Gott ist Gott und es gibt keinen anderen Gott. Und wir lesen später in Kapitel 2, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dennoch sagt Gott zu Mose, ich habe dich, dem Pharao, zum Gott gesetzt. Du bist für den Pharao zum Gott geworden. Und was Gott hier zum Ausdruck bringt, ist, er sagt, Mose, du gehst vor den Pharao und du vertrittst mich. Du bist jetzt mein Stellvertreter vor dem Pharao. Du bist derjenige, der für mich über den Pharao richten wird. Das ist die Aussage, die Gott hier macht. Und dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein, dein Sprachrohr sein, derjenige, für dich, der für dich redet. Das ist die Aufgabe der Propheten im Alten Testament gewesen, dass sie dem Volk den Willen Gottes verkündet haben. Das war eigentlich später Moses Aufgabe. Am Ende vom 5. Buch Mose lesen wir, dass kein Prophet wie Mose mehr aufgetreten ist. Aber in diesem Fall sollte Aaron der Prophet sein. Aaron wird derjenige sein, der zum Pharao geht und sagt, lass unser Volk ziehen. Seht ihr, Mose hat gezweifelt. Und ich glaube, dort finden wir uns oft wieder an dem Punkt, an dem Ort, wo Mose war, gezweifelt über die Situation, in der er war. Ist alles richtig, was hier so läuft? Ist es nicht so, dass wir oft an den Aufgaben zweifeln, die Gott uns gibt? Seht ihr, wir lesen die Geschichte von Mose und wir denken, wow, der Held. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich gehe davon aus, dass keiner von euch Gott in einem Dornbusch begegnet ist und dass er euch berufen hat, das Volk Israel, wo auch immer sie gefangen sind, zurück nach Kanaan zu holen. Und dennoch gibt Gott uns Aufgaben. Den Beruf, den du hast, ist deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Und er fordert von dir, dass du sie gut tust und gewissenhaft und fleißig. Oder die Schule, wenn sie schwer ist. Oder das Studium, wenn es langweilig wird, ist die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Und wir zweifeln, ob es richtig ist. Wir zweifeln, ob wir das alles schaffen. Wenn der Haushalt uns über den Kopf wächst und die Kinder alle krank sind und wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Wir fangen an zu zweifeln. Ist es wirklich richtig so? Mache ich das alles richtig? Ist alles gut so? Die Ermutigung, die Gott uns gibt, ist, Gott ist mit uns. Das ist die Ermutigung, die er uns hier gibt. Er hat zu Mose gesagt, du brauchst nicht verzweifeln. Ich habe dich dafür eingesetzt und ich habe dir denjenigen gegeben, den du brauchst. Dein eigener Bruder wird dir helfen. Und Gott spricht uns zu, dass er uns nicht allein lässt. Wisst ihr, das Problem ist, glaube ich, dass wir als Christen oft denken, unser Leben müsste einfacher sein. Wir denken oft, alles muss super laufen. Christus ist doch für uns gestorben und Gott ist doch für uns. Warum ist das Leben so schwer? Aber das ist nicht das, was uns Gott verspricht. Gott verspricht uns, dass er mit uns ist, dass er uns helfen wird. Der Vers, der von Paulus oft zitiert wird, aber ich vermag alles in dem, der mich stark macht. Und wisst ihr, was Paulus vermag? Reich sein, aber auch Hunger leiden. Und verfolgt werden, gesteinigt werden, ins Gefängnis geworfen werden, leiden. Das alles, hat Paulus gesagt, kann ich schaffen, weil Gott mit mir ist. Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben leicht wird. Und ich glaube, Mose hat oft den Moment gehabt, wo er sich vielleicht gedacht hat, wieder in der Wüste Schafe hüten. Das war entspannt. Ja, die waren etwas bockig, aber das war entspannter, als vor dem Pharao zu sein und mit ihm kämpfen zu müssen. Aber Gott sagt, ich habe dich auserwählt und ich habe dich dorthin gesetzt, wo du bist und ich werde dir helfen, diese Aufgabe zu erledigen. Es wird vielleicht kein Zuckerschlecken. Es wird keine Traumreise, aber ich bin mit dir. Seht ihr, Mose, der große Held im Alten Testament, der große Erlöser des Volkes, er hat gezweifelt. Und wir zweifeln. Aber Gott verspricht uns, uns nicht allein zu lassen und uns zu helfen. Das Zweite, was wir sehen, wir haben gesehen, Moses zweifelt. Das Zweite, was wir sehen, ist eigentlich das, was uns hilft, die Perspektive zu wechseln, nämlich Gottes Plan. Gottes Plan. Manchmal zweifeln wir an dem, was wir tun müssen oder was wir tun, weil wir vergessen, dass Gott mit uns ist. Aber ganz oft zweifeln wir, weil wir die falsche Perspektive haben. Wir denken, es geht um uns. Wir denken, ich muss es schaffen. Und wir denken, es geht darum, dass ich was erreiche. Aber Gott nutzt hier dieses Gespräch, was er mit Mose hat, um seine Perspektive komplett zu verändern. Seht ihr, Mose hat gezweifelt, bin ich überhaupt der richtige Mann für diesen Job? Und Gottes Antwort ist, es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, ob du der richtige Mann bist. Es geht darum, was ich will. Ja, das Problem war, Israel ging es immer schlechter. Und die Frage, die im Raum hängt, was soll noch kommen? Wie soll es weitergehen? Und Gott sagt, ich werde handeln. Ich werde sie eingreifen. Ich werde tun, was ich tun muss. Seht ihr, Gott schickt Mose zum Pharao. Und er sagt Mose gleich, du gehst zum Pharao und der Pharao wird sich weigern. Ist es nicht ermutigend? Ist das nicht? Yeah, ich werde etwas tun und ich scheitere. Warum sollte der Pharao seine Sklaven verlieren? Warum sollte er seine billigen Arbeitskräfte loswerden? Warum sollte er alle wegschicken? Aber der Grund ist nicht der Pharao, der Angst hat, seine Sklaven zu verlieren oder der seine Macht zeigen will oder Mose, der ein schwacher Schafshirte ist. Der Grund, den uns Gott selbst gibt, ist, weil Gott es so will. Der Pharao wird die Israeliten nicht ziehen lassen, weil Gott es nicht will. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten. Seht ihr, es ist Gottes Plan, dass der Pharao sich weigert, die Israeliten gehen zu lassen. Jetzt kann ich die Stimmen schon hören, die wir immer wieder hören. Aber das ist nicht fair. Das ist falsch. Und so ein Gott kann ich nicht glauben und will ich nicht glauben. Ein Gott, der erst jemanden das Herz verhärtet und ihn dann dafür auch noch bestraft. So ein unfairer Gott. Ich habe es vor ein paar Wochen schon angesprochen. Ich glaube nicht, dass der Pharao zu diesem Zeitpunkt irgendeinen Grund gehabt hätte oder irgendeine Grundlage gehabt hätte, auf der er sich darüber beschweren hätte können. Er hatte sich gegen Gott schon versündigt. Er hat sich gegen die Kinder Israels schon versündigt. Er hat die geborenen Söhne der Israeliten im Nil ertränken lassen. Er hat das Volk versklavt und ihre Arbeit immer härter gemacht. Hier geht es nicht darum, dass Gott das Herz verhärtet, um ihn dann zu richten. Ich habe es vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen erwähnt. Hier geht es darum, dass Gott das Gericht anfängt. Gott hat das Gericht begonnen und in diesem Gericht wird er sich verherrlichen. Das ist der Punkt, den uns Gott heute beibringen will. Der Pharao ist schon gerichtet, aber jetzt wird es deutlich. Und Gott zeigt uns, es geht nicht um den Pharao, es geht um mich und was ich will, damit ich Herrlichkeit erlange und Ehre erhalte. Seht ihr, er sagt, er wird Zeichen und Wunder tun. Er wird sein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten holen. Und die Ägypter sollen erfahren, sagt Gott, dass er der Herr ist. Nicht der Pharao, nicht ihre Götter, unser Gott, der Gott Abrahams, Jakobs und Isaak. Er ist der Herr. Und Gott zeigt, wer die Ehre erhalten soll. Wir zweifeln manchmal an den Situationen und fragen uns, ist es alles richtig? Ist es wirklich mein Traumjob? Oder habe ich mir da was vorgelogen? Ist es wirklich etwas, was Sinn macht? Haben wir uns mit dem Projekt vielleicht übernommen? Und wie oft habe ich das Argument gerade von jungen Menschen gehört, ach, wenn ich woanders lebe, wäre alles besser. Wenn ich einen anderen Job hätte, wäre alles besser. Und wir zweifeln an unserer Situation und an unseren Umständen. Aber hier ist Gottes Antwort. Das ist eine Antwort, die ist unpopulär heutzutage, ich weiß, aber es ist eine Antwort, die ist befreiend. Gott sagt, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Und versteht mich nicht falsch, Gott ist für dich, Gott liebt dich. Das Wort Gottes sagt uns, er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für dich hingegeben hat. Christus hat sein Blut vergossen und ist unseren qualvollen Tod gestorben, damit wir erlöst sind. Gott ist für dich, aber es geht nicht um dich. Es geht um Gottes Herrlichkeit und es geht um Gottes Ehre. Seht ihr, was ist die erste Frage unseres Katechismus? Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. An Gott erfreuen und ihn verherrlichen. Es geht um Gott und genau das macht Gott hier deutlich. Er sagt, der Pharao wird sich weigern und es wird ein langer Kampf werden, aber ich werde große Wunder tun und ich werde mich verherrlichen. Und das Volk Israel wird erkennen, dass ich sie aus Ägypten geführt habe. Und Ägypten wird erkennen, dass ich der Herr bin. Und Gott bekommt seine Ehre. Seht ihr, das Problem ist, wir verzweifeln an den Situationen oder wir verzweifeln an der Situation, weil wir auf uns schauen, was wir gerne hätten oder was wir können. Aber das Wort Gottes sagt uns immer wieder, wir müssen auf Gott schauen und was Gott Ehre bringt und was ihn verherrlicht. Wisst ihr, was der Philipperbrief sagt? Der Philipperbrief sagt, am Ende der Zeit werden sich alle Knie beugen. Und wenn alle Knie geschrieben wird, sind es alle Knie. Die, die an Christus glauben und die, die nie an Christus geglaubt haben. Die, die zum Volk Gottes gehören und die nicht dazu gehören. Und alle werden sich beugen und eine Sache tun. Alle Zungen werden bekennen, dass Christus Herr ist. Zur Ehre Gottes. Eines Tages kommt Christus wieder. Als der Richter dieser Welt. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Alle, die hier anwesend sind. Und wer bekommt die Ehre? Der allmächtige Gott im Himmel. Es geht um Gott, nicht um uns. Seht ihr, Mose hat gezweifelt, aber Gott hat ihm Mut gemacht, hat gesagt, ich gebe dir Hilfe, ich bin mit dir. Und er hat ihm Mut gemacht, hat gesagt, pass auf, es geht nicht um dich. Du kannst scheitern und vielleicht wirst du scheitern. Der Pharao wird dich nicht, wird das Volk nicht gehen lassen, aber ich werde meine Herrlichkeit zeigen. Und dann sehen wir als letztes in den letzten Versen, wie Gott seine Macht demonstriert. Und wie Mose und Aaron sehen dürfen, dass Gott seine Herrlichkeit zeigt. Der Gott beginnt mit dem Gericht über Ägypten. Mose war 80, Aaron war 83, als sie zum Pharao gingen. Sie waren nicht mehr die jungen Springer, die sie vielleicht einmal waren. Sie waren vom Alter geprägt. Und trotz ihres Zweifels gehen sie am Ende zum Pharao und was lesen wir? Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genauso handelten sie. Sie haben verstanden, worum es geht. Sie haben verstanden, was sie zu tun haben und sie machen es, was Gottes gefordert hat. Und sie gehen zum Pharao und als sie vor dem Pharao sind, sagt der Pharao, wer seid ihr? Mose und Aaron. Zwei Israeliten. Einer, der in die Wüste geflohen ist und Schafshirte war und der andere, der nicht mehr arbeiten will oder was. Wer seid ihr? Gebt mir ein Zeichen, dass ich auf euch hören sollte. Zeigt mir, dass ihr Autorität über mich habt. Und Gott wusste, dass der Pharao so reagieren wird. Gott wusste, was geschehen wird. Und er gibt ein Zeichen. Er gibt ein Zeichen, was wir schon mal gesehen haben. Ihr erinnert euch, als Mose mit Gott geredet hat durch den Dornbusch und ihm gesagt hat, wenn der Pharao dich nicht zweifelt, wenn die Israeliten zweifeln, dann mach Folgendes. Wirf deinen Stab auf den Boden und es wird zur Schlange werden. Und jetzt sollte Aaron seinen Stab nehmen und ihn auf den Boden werfen. Sie standen vor dem mächtigsten Mann der Welt. Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn du vor dem mächtigsten Menschen der Welt stehen würdest. Wir können darüber diskutieren, ob das immer noch der US-Präsident ist oder nicht, aber das ist eine Nebensache. Stell dir vor, du wärst Mose und du ständest vor dem Pharao und du wüsstest, mit einem Fingerschnipsen könnte er dich umbringen lassen. Warum sollte der Pharao auf dich hören? Ist die Frage, oder nicht? Gott wusste, dass der Pharao so reagieren wird. Gott wusste, dass der Pharao in seiner Arroganz sagen würde, zeigt doch, wer ihr seid. Und deshalb sollte Aaron den Stab auf den Boden werfen. Und Aaron wirft den Stab auf den Boden. Und was passiert? Er wird zur Schlange. Aber jetzt sagt der Pharao, oh, was können meine Zauberer auch? Und er ruft seine Weisen und seine Zauberer. Man kann sich vorstellen, wie sie beraten haben. Oh, wie haben sie das gemacht? Und versuchen, Tricks rauszufinden. Und sie werfen ihre Stäbe auf den Boden und sie werden auch zur Schlange. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt Wochen damit verbringen, Diskussionen darüber zu lesen, wie die Zauberer das hingekriegt haben. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass es höchstwahrscheinlich ein Werk des Teufels war. Dämonen, die die Zauberer genutzt haben. Persönlich bin ich davon nicht so überzeugt, weil wir nirgendwo im Wort Gottes sehen, dass der Teufel die gleiche Macht und Autorität bekommt, die Gott hat. Und dieses Zeichen ist ein Zeichen, in dem Gott seine Macht und Autorität beweist. Ich glaube einfach, dass es gute Zaubertricks waren. Leute, gute Copperfields in der Antike, die mit viel Schau wussten, wie sie Leute beeindrucken konnten. Und die das täglich gemacht haben, um ihre Position zu bestärken. Und die es täglich gemacht haben, um die Götter zu beweisen. Es waren Trickbetrüger und am Ende haben sie Schlangen auf dem Boden gehabt. Und wir können jetzt darüber diskutieren, auf welcher Seite wir von dieser Diskussion stehen. Aber am Ende ist es gar nicht der Punkt, weil am Ende sehen wir, dass da Schlangen vor Aarons Schlange rumschlängeln und Aarons Schlange sich denkt, Futter, und sie aufisst. Und es klingt etwas amüsant, weil am Anfang waren es noch Stäbe und ich kann mir nur vorstellen, wie die Ägypter und alle im Palast auf einmal dastehen und gesagt, waren das nicht Holzstäbe, die auf den Boden geworfen wurden und dann auf einmal waren Schlangen und jetzt sind aus 3 oder 4 oder 5 Schlangen nur noch eine Schlange da, was ist passiert? Und der Punkt, den wir hier eigentlich sehen, ist, dass Gott zeigt, wer Macht hat. Seht ihr, es ist Gott, der seine Autorität zeigt und seine Herrlichkeit. Der Pharao musste seinen Weisen, alle seine Weisen und Zauberer aufkommen lassen. Sie mussten beweisen, dass sie genauso viel Autorität haben. Und dann ist da die eine Schlange, die alle anderen Schlangen aufisst. Gottes Schlange, wenn wir so wollen. Der Stab Aarons, den Gott zur Schlange gemacht hat. Und Gott zeigt seine Macht. Er ist mächtiger als die Zauberer des Pharaos. Er ist mächtiger als der Pharao. Und hier fängt die Geschichte erst an. Hier fängt die Geschichte, wie Gott seine Macht zeigt, erst an. Und wir werden in zwei oder drei Wochen damit fortfahren, wie wir sehen, wie die 10 Plagen, wie Gott eine Plage nach der anderen schickt, um seine Macht zu zeigen. Und man könnte denken, so ein Zeichen, was wir hier gesehen haben, könnte den Pharao beeindrucken. Beziehungsweise zumindest, dass Aarons Schlange mächtiger war als die anderen Schlangen. Aber es tut's nicht. Weil der letzte Vers, den wir in unserem Abschnitt lesen, doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hat. Pharao hat sich geweigert. Israel. Wir haben gesehen, Mose hat gezweifelt und Gott hat ihm Mut gemacht, hat ihm zugesprochen. Gott hat gezeigt, meine Pläne werden geschehen. Und jetzt hat Gott sogar seine Macht demonstriert. Aber am Ende sind wir immer noch am gleichen Punkt. Israel ist in Ägypten unter harter Sklavenarbeit. Und sie wissen nicht, was kommt. Sie wissen nicht, was passiert. Und da werden wir hängen gelassen. Und wir werden weitersehen in den nächsten Wochen, wie Gott anfängt, sein Volk mehr und mehr zu erlösen und Ägypten mehr und mehr zu richten. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir den Bogen ins Neue Testament ziehen oder spannen. Wir sehen hier, wir sind mitten im Kampf zwischen zwei Göttern, wenn wir so wollen. Auf der einen Seite der allmächtige Gott und auf der anderen Seite der Pharao, der sich selbst zum Gott macht. Das ist ein Riesenkonflikt, der sich im Buch Mose auftut. Und wir sehen einen selben Kampf im Neuen Testament, als Christus auf die Erde kommt. Wir sehen einen ähnlichen Kampf. Nirgendwo sehen wir im Wort Gottes oder in der Geschichte der Kirche ein so dichtes und großes und extremes Aufkommen von dämonischen Aktivitäten wie zur Zeit Jesu. Als der Sohn Gottes kommt, um sein Volk zu erlösen, als der wahre, endgültige Erlöser in diese Erde eintritt und anfängt zu wirken, sehen wir, wie der Teufel seine Armee schickt und Menschen besetzt. Und wir sehen, wie Dämonen mit Christus argumentieren. Wir sehen einen gleichen Kampf erneut. Als Gott selbst gekommen ist, um die Erlösung zu vollbringen, sehen wir, wie der Feind anfängt zu kämpfen. Und mit allen Mitteln, die er hat. Er hat die Obersten des Volkes Gottes, die heiligsten Männer, die Pharisäer genutzt, um sich gegen Jesus zu stellen. Und Jesus selbst sagt zu den Pharisäern, ihr seid Kinder des Teufels. Wir sehen diesen gleichen Kampf, den wir hier in Ägypten sehen, erneut im heiligen Land in Israel zwischen Gott und dem Teufel, zwischen Christus und dem Dämon. Und wir sehen am Ende, obwohl es so aussieht, als ob Christus verloren hat und am Kreuz hängt, dass er gewonnen hat. Der Kampf ist zu Ende. Der Kampf ist besiegt. Christus hat die Sünde vernichtet. Christus hat die Macht des Teufels besiegt. Und am Ende lesen wir in 1. Korinther 15 nach der Auferstehung, dass Paulus sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Totenreich, wo ist dein Stachel? Der letzte Feind, der Tod selbst, der Lohn der Sünde wurde von Christus besiegt. Und das ist das, was wir hier eigentlich sehen sollten. Wir sollten sehen, wie Christus den endgültigen Sieg gebracht hat. Wie Gott nicht nur das Volk von der Sklaverei befreit hat in Ägypten, sondern wie Gott uns von der Sklaverei der Sünde und der Macht des Teufels befreit hat in Christus. Das ist der große Sieg. Das ist der große Kampf, der eigentlich stattgefunden hat. Und das ist der Kampf, der beendet worden ist. Seht ihr, wenn wir in die Offenbarung schauen, was, ein großes Bild ist von der Zeit von Jesu ersten Kommen bis Jesu zweiten Kommen, sehen wir, wie der Teufel genommen und gebunden wurde. Das Tier ist gebunden und hat keine Macht und keine Autorität mehr, weil Christus gesiegt hat. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Und was ist der große Punkt in dem Sieg Christus? Wir haben es schon betrachtet, alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Herr ist, zur Ehre Gottes. Das ist der große Punkt. Lasst uns beten.